Hello, Kiddo, zur ersten Spezialfolge von Still Thinking About. In den bisherigen Folgen habe ich Themen aus der Medien- oder Gaming-Welt oder persönliche Themen besprochen. Doch jetzt habe ich ein Thema, wo ich sagen würde, da muss der Videospieljournalist in mir zu Wort kommen. Und wie ihr im Folgentitel schon lesen könnt, geht es um The Last of Us Part 2. Und ich habe das Spiel natürlich gespielt. Und ich habe doch gemerkt, dass da viel mehr Redebedarf ist, als ich dachte. Und zwar muss ich jetzt gleich vorweg sagen, dass hier, diese Folge jetzt, wird eindeutige Spoiler zu The Last of Us Part 2 beinhalten. Und zum anderen, das hier ist keine Review. Denn das ist ein neues Format, was ich etablieren werde und sowohl in Podcast- als auch Artikelform auf meinem Blog erscheinen wird. Den werde ich euch natürlich verlinken in der Beschreibung. Und zwar das Format und dementsprechend auch das Thema The Last of Us Part 2 zwischen Euphorie und Enttäuschung. Denn in der Berichterstattung von The Last of Us Part 2 muss man sehr viele Sachen erwähnen. Zum einen, natürlich, das Spiel wird abgefeiert einfach, kann man anders nicht sagen, von Kritikern. Aber es gibt halt auch sehr viele Gegenstimmen, die höchstwahrscheinlich das Spiel nicht gespielt haben, sich von den Leaks haben manipulieren lassen oder, ja, wie soll man sagen, sehr emotional auf bestimmte Sachen reagiert haben und deswegen zu den schlimmsten Mitteln überhaupt gegriffen haben und tatsächlich sogar Todesdrohungen an die Entwickler oder Schauspieler geschickt haben, wo ich mir denke, ihr seid einfach blöd. Also die Leute, die das schicken und schreiben. Und zwar das, aber hier, das hier ist jetzt keine Review im klassischen Sinne, sondern ich muss einfach sagen, The Last of Us, das erste, ist eins meiner Lieblingsspiele. Und deswegen habe ich mich natürlich auch auf The Last of Us Part 2 gefreut. Und hier, das hier wird jetzt mehr sein, dass ich quasi schaue, in welchen Bereichen hat dieses Spiel diese Lobpreisung verdient, wo man wirklich sagen kann, es steht über anderen Videospielen und hat es verdient, einfach in den Olymp gehoben zu werden. Aber auch auf der anderen Seite, wo ich sagen muss, in dem Sinne Enttäuschung, nicht, dass es schlecht ist, sondern wo ich mit einer kritischen Expertise behaupten kann und erklären kann, dass es da Verbesserungspotenzial gibt. Jetzt, dass ich nicht zum Beispiel sage, die Story ist schlecht, weil wegen diesen Punkten oder das Drehbuch funktioniert nicht, sondern wirklich sagen kann, diese einzelnen Bereiche, da wurde die falsche Entscheidung getroffen und es wurde falsch präsentiert oder es hat das einfach das Ziel verfehlt. So will ich das aufziehen. Und zwar, wo ich auch sage, im Endeffekt, ja, das hier hat mich glücklich gemacht, das hier hat mich gefreut, das hier hat mich beeindruckt und deswegen die Euphorie oder dieser Bereich, dieser Aspekt hat mich doch irgendwie noch, hat eindeutig zu wünschen übrig gelassen, wo ich sagen kann, ich bin damit jetzt auf kritischer Sicht nicht zufrieden, wie es jetzt auf einer persönlichen Sicht aussieht, ist eine ganz andere Sache. Deswegen, so wird das Format zwischen Euphorie und Enttäuschung aussehen. Dass ich eben sehe, wo ein Spiel es geschafft hat, eben zu brillieren, aber auch wo es enttäuscht hat. Und eben, simpel gesagt, wo es Verbesserungsbedarf gibt. Und deswegen will ich mit The Last of Us Part 2 anfangen, weil es eben auch ein sehr wichtiger, ein sehr großer Titel ist und sehr viel Redebedarf gibt. Das war's aber mit der Erklärung und der Vorstellung und vor allem dem Disclaimer. Wie gesagt, hier wird sehr viel zu The Last of Us Part 2 gespoilert, inklusive dem Ende. Also, wenn ihr es nicht gespielt habt, nicht zuhören. Und ich will gleich mit dem Positiven anfangen. Und zwar, das ist einfach die Darstellung von LGBTQ-Charakteren. Denn, wie bewusst ist, die Hauptprotagonistin Ellie ist offen homosexuell, was ich gut finde, dass sie das auch so präsentieren. Wo ich mir denke, es gibt aktuell im Jahr 2020 zu wenig homosexuelle, bisexuelle Charaktere oder LGBTQ-Charaktere, die in der Protagonistenrolle dargestellt werden. Wenn überhaupt, sind die dann meistens ein Nebencharakter und die sich dann auch durch deren Sexualität repräsentiert fühlen. Wo also quasi die einzige Charaktereigenschaft ist, dass sie eine andere Sexualität oder sexuelle Anziehung haben. Wo ich mir denke, nein, was tatsächlich Last of Us Part 2 gut macht, ist, dass sie es am Anfang direkt in den Raum stellen und dann einfach als selbstverständlich akzeptieren. Was es natürlich auch ist, weil was immer noch Leute nicht wahrhaben wollen, homosexuell und Bisexualität oder transsexuell sein, ist komplett normal. Es gibt halt, die Leute denken immer noch, das ist ein Problem. Ich meine, bis was, dieses Jahr gab es noch diese Umkehrtherapien, Heilungstherapien, wo man wo irgendwie, keine Ahnung, ignorante Personen, ignorante Eltern ihre Kinder hinschicken, nachdem sie sich geoutet haben, meinten, nee, du gehst jetzt mal zum Arzt und lässt dich heilen, wo ich mir denke, wie dumm kann man eigentlich sein? Welcher konservative Bayer, höchstwahrscheinlich war das einer, hat gesagt, nee, daran müssen wir festhalten, das bis ins Jahr 2020 festhalten, wo ich mir denke, öffnet euch mal und akzeptiert, dass sowas komplett normal ist, dass Menschen eben homosexuelle oder andere Sexualitäten haben. Und deswegen Last of Us Part 2 etabliert das und präsentiert das so gut einfach. Am Anfang eben gleich mit Ellie und eben auch, wo es auch angesprochen wird sogar, dass eben sie von dem Charakter Seth eine Anfeindung bekommt. Aber dann wird es halt einfach ganz normal hingenommen so. Ja, ist ganz normal. Sie ist halt homosexuell. Sie ist jetzt in einer Beziehung oder einem Verhältnis und später dann auch eine Familie gründet sie mit Dina, auch einer Frau. So, das ist ganz normal. Und viel wichtiger ist dann auch noch der Charakter Lev. Das ist einer, den man im späteren Verlauf antrifft. Und ja, Lev ist transsexuell. Und vor allem der auch für die, ich sag mal, etwas anderen Verhältnisse, die in der Welt von The Last of Us herrschen, eben aufgrund der Postapokalypse, doch mit diesem sehr menschlichen Zwiespalt und Konflikt auseinandergesetzt wird und in den Verhältnissen dieser Welt gesetzt. Eben weil Lev wurde zwar als Frau geboren, aber ist ein Mann und fühlt sich auch als Mann. Und das merkt man auch, dass als sie, als er sein Coming Out hat eben und es quasi auch sagt, ja, ich habe mir den Kopf rasiert, weil ich eben ein Mann bin. Entschuldigung. Und eben dann auch quasi damit zu seiner Mutter geht und den anderen Anhängern dieses Kultes, dem er angehört, eben sofort auf Anfeindungen trifft und auf Strafen, auf physische und psychische Züchtigung sogar, also ihm wird physisch geschadet, eben, dass auch da eben gezeigt wird, dass eben immer noch viele Leute damit Probleme haben und eben dann auch mit Anfeindungen und in dem Fall sogar Verfolgung zu kämpfen haben, wo ich mir denke, es ist gut, dass sie das präsentieren und dieses Thema so präsent in den Raum stellen. So ungefähr das letzte Viertel von der zweiten Storyline, die es gibt, worauf ich später eingehe, die behandelt ja auch dieses Thema eigentlich sehr stark, wo ich mir denke, es ist gut, dass dieses Spiel eine so direkte Meinung dazu hat, weil Spiele dürfen auch politisch sein. Spiele dürfen so eine starke Message haben. Und deswegen ist gut, dass einfach The Last of Us Part 2, was einen so großen Mainstream-Erfolg und Mainstream-Berichterstattung hat, eben dieses Thema auch vermittelt, einfach um damit auch jetzt mal einfach damit so an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, ey, deal with it, sowas ist komplett normal, dass eben Leute gibt, die auf dasselbe Geschlecht stehen oder sich im falschen Körper geboren fühlen. Und das war auch so, weil ich jetzt nicht weiter darauf, ich will mich nicht weiter wiederholen. Weil also was gesagt wurde, habe ich gerade gesagt. Und zum nächsten Punkt, der sehr für Euphorie gesorgt hat. Und zwar ist das einfach die Grafik von Last of Us Part 2. Ja, es sieht phänomenal gut aus, muss man sagen. So sehr, dass der Lüfter der PlayStation zu einer Flugzeugturbine wurde und ich es nur mit Kopfhörern spielen konnte. Muss man sagen, das ist einfach so fucking laut. Die wird die PlayStation dabei, dass man es nicht normal spielen kann. Aber es sieht halt schon, es ist aktuell das beste grafische Spiel, was es einfach für die PlayStation 4 gibt. Und das ist halt so die Sache. Es gibt Momente, wo es halt nochmal reingedrückt wird und man sich realisiert, wie gut es aussieht. Und dann gibt es Momente, wo es einfach halt selbstverständlich hingenommen wird. Und das ist immer so der Unterschied zwischen einer Grafik-Engine, wenn man so will, und einem, die es halt einfach an den Fotorealismus eigentlich angenähert werden will, und einem Artstyle. Wie jetzt zum Beispiel vergleichen wir es mit Gravity Rush, was ich liebe. So, The Last of Us Part 2, das schaust du dir an und denkst dir, ja, das sieht gut aus. Und dann ist halt eben Gravity Rush 2, was halt einen so fantastischen Artstyle hat, wo man sich denkt, okay, ich pausiere jetzt, ich will mir einen Screenshot machen und das als Gemälde an die Wand hängen. Das ist halt eben die Sache, man darf sich an so etwas nie satt sehen. Dann weiß man, dass die grafische Darstellung einfach funktioniert hat. Und bei The Last of Us Part 2, irgendwann ist einfach selbstverständlich, dass es gut aussieht. Da denkst du, ja, so sieht's halt aus. Und da muss man auch an dem Punkt erwähnen, es ist auch sehr atmosphärisch designt, einfach die Welt grafisch auch sehr nahe an unserer Welt, beziehungsweise von der Grafik her sehr hochwertig, aber einfach viel zu oft viel zu dunkel, dass man einfach sehr viel nicht erkennt. So, wo ich mir denke, ja, es soll atmosphärisch sein, es ist oft dunkel da etwas, aber ich erkenne einfach nichts. Es gibt einen Unterschied zwischen Immersion und Frustration. Weil irgendwann, es gibt zum Beispiel einen Bosskampf gegen Ende hin, wo ich einfach die Lichteinstellungen auf die höchste Stufe stellen musste, weil ich nichts gesehen habe. weil es einfach viel zu dunkel war und ich deswegen diesen Bosskampf nie geschafft habe und eben dann einfach so frustriert war, dass ich auf den leichtesten Schwierigkeitsgrad gestellt habe und eben so hoch gestellt habe, wie es nur ging. Aber hier die Punkte, eben LGBTQ und die Grafik waren auch die, ich würde mal sagen, die guten Punkte, die euphorischen Aspekte von The Last of Us Part 2, denn es hat vieles enttäuscht bei The Last of Us. Also wo ich wirklich sage, das hier, wir sind Besseres gewohnt von Naughty Dog und vor allem von Last of Us, weil der erste Teil von The Last of Us ist immer noch eins der besten Spiele der letzten 10 Jahre, würde ich sagen. Und fangen wir erstmal an, weil da ist viel Erklärungsbedarf. Weil eine Sache, die The Last of Us das erste gut gemacht hat, war der Einstieg. Also wo man eben quasi erstmal ganz geerdet anfängt, man lernt erstmal den Charakter Sarah und dann eben Joel kennen und langsam, graduell baut sich alles auf und man sieht, wie einfach die Welt vor den eigenen Augen zusammenbricht. Und im Intro diesen emotionalen Klimax hat mit, dass die Tochter von Joel in seinen Armen erschossen wird. Und so einen ähnlichen Moment gibt es auch in The Last of Us Part 2. Und zwar wird Joel zu Tode gefoltert, kann man eigentlich nicht sagen. Also er wird vom Charakter Abby zu Tode verprügelt, zu Tode geschlagen. Und wo ich mir dachte, auch wenn das ein bisschen makaber klingt, dann das ist tatsächlich gut. Weil dann zeigt einfach Naughty Dog, wir machen hier keine Gefangenen. Wir sind bereit, drastische Entwicklungen an dieser Spielwelt und an dieser Story vorzunehmen. Wo ich mir denke, okay, ich finde es toll, dass ihr so einen gewagten Schritt macht. Also, dass ihr den Protagonisten des ersten Teils einfach gleich am Anfang nach was einer Stunde, vielleicht 2 Stunden gleich tötet und nicht einfach so schnell nebensächlich macht, sondern einen wichtigen Punkt daraus macht. Und vor allem eben, dass sie dann das sogar so in den Medien und den Trailern präsentiert hätte, als dass er überleben würde, weil er taucht in den Trailern auf, aber im eigentlichen Spiel ist er halt schon nach einer Stunde tot, so komisch es sich anhört. Und das finde ich halt toll, dass sie einfach so gewagt einfach sind und eben sich auch was trauen. Das hat natürlich bei sehr vielen dummen Fans und dummen Spielern dafür gesorgt, dass sie irgendwie so wütend wurden und sich sehr lautstark irgendwie bei den Entwicklern und Schauspielern beschwert und ihnen sehr, sehr schlimme Sachen geschrieben haben. Aber jetzt kommen wir, was natürlich falsch ist, das muss man jetzt sagen einfach, tut so eine Scheiße nicht. Aber jetzt kommen wir zum wichtigen Punkt und zwar, der Mord an Joel ist die Hauptmotivation für Ellie, auf ihren Rachefeldzug zu gehen. Doch die Sache ist einfach, es wird nur der Mord an sich als Motivation dargestellt, aber nicht, warum das so schlimm ist. Das erklärt tatsächlich das Spiel nicht. Ich meine, warum ist sie jetzt so wütend, dass sie Joel umgebracht haben? Weil es die Vaterfigur von ihr war? Weil es ihr Beschützer war? Weil es ein Kollege war? Weil es irgendwie einfach jemand war, der umgebracht wurde und die Regeln sind halt, ey, tötet keine Menschen, irgendwie da in der Welt ist? Das wird tatsächlich in The Last of Us Part 2 nie erklärt, warum das jetzt so schlimm ist für Ellie. Genau genommen wird der Grund, den man sich selber interpretieren kann, also dass es die Vaterfigur von Ellie ist, im Spiel selber revidiert. Denn es gibt einen Rückblick gegen Ende hin der Storyline von Ellie, wo sie ja sagt, dass sie also mit Joel abgeschlossen hat und nichts mehr mit ihm zu tun haben will, als er ihr erklärt, was genau in dem Krankenhaus vorgefallen ist. Also, dass er sie befreit hat, gerettet hat, in Anführungszeichen, vor dem Tod dieser Ärzte. Und sie dann sagt, ich bin fertig mit dir. Und genau genommen könnte man dann sagen, ja, okay, Joel ist jetzt Ellie egal. Warum genau ist das jetzt so schlimm, dass er getötet wurde? Und das Spiel schafft es nicht, diese Motivation einfach rüberzubringen. Man muss sich diese Motivation selber geben. Und da ist dann quasi, dass man nur aufgrund eines Moments eigentlich diese gesamte Reise antritt. Und da ist halt dann einfach so, das Spiel hat versagt, da einfach so viele Emotionen reinzubringen. Vor allem wird der Mord an Joel nur sehr wenige Male im Spiel eingebaut und erwähnt. Also das heißt, man muss sich sogar noch daran erinnern, warum man auf diese Reise geht. Das ist zu diesem einen Punkt erstmal. Kommen wir weiter zum nächsten. Und zwar geht es um die Charaktere. Und The Last of Us schafft es sehr gut, Charaktere zu präsentieren. Beziehungsweise ihre Protagonisten, muss man an dieser Stelle erwähnen. Abby und Ellie werden sehr präsent dargestellt, weil sie eben die spielbaren Charaktere sind. Aber da gibt es eben andere Sache. Und zwar, alle Charaktere abseits dieser beiden sind nicht gut inszeniert. Denn ich glaube, das beste Beispiel ist Dina. Das ist so der Supportive Character von Ellie, die eben zu wenig Screentime und Tiefe bekommt. Was leider schade ist, weil es hat so viel Potenzial einfach. Die Freundin oder Lebensabschnittsgefährtin von Ellie, Entschuldigung, die Lebensabschnittsgefährtin von Ellie einfach zu präsentieren. Die Sache ist aber, bis auf wenige, sehr, sehr wenige Momente im Spiel, wo eben der Charakter von Dina durchschaut, ist sie nur quasi supportive da. Also sie bestätigt Ellie, sie gibt ihr Halt, sie gibt ihr Sicherheit, aber es scheint wenig von ihrem eigenen Charakter durch. Also wenig von dem, was sie macht, ist charaktergetrieben, sondern sie ist nur da, um nochmal Ellie in ihrer Art und Weise zu bestätigen. Also wo, das heißt quasi, ich mache das und sie sagt, ist gut, Schwester. So deswegen, da hinterlässt sie keinen Eindruck leider. So, es gibt halt wenig, wo man sagt, das ist wegen Dina da. Deswegen ist sie quasi leider vom Spiel nur als einfach eine Unterstützung etabliert und inszeniert worden. Und vor allem spielerisch. So, da scheint sie mehr als in der Story. Denn sobald ein wichtiger Story-Moment kommt, wo Dina enthüllt, dass sie eben schwanger ist, gibt es natürlich erstmal einen Moment, wo ich mir denke, okay, davon will ich mehr. Präsentiert Dina mehr, weil ihr könntet das sogar so gut machen. Aber dann wird es quasi okay. Sie wird quasi aus dem Spiel in dem Sinne genommen, dass sie jetzt nicht mehr Ellie begleiten kann. Und wenn sie mal auftaucht, dann ist sie auch nur so nebensächlich fast schon. Oder ein Gedanke, an den Ellie eben gerade Zeit benutzt oder an sie denkt. Wo ich mir denke, wurde so viel Potenzial verschwendet. Und das ist auch so bei den anderen Charakteren so. Denn nehmen wir mal, wen gibt es da noch? Es gibt Jesse, Tommy und es gibt die aus Abbys Geschichte, also Owen, Mel, Manny und wen es da gibt. Und die werden nur sehr seicht eingeführt. Und deren Motivation, deren Story, deren Position wird kaum bis gar nicht erklärt einfach. Und vor allem, das ist das Schlimme, allesamt werden aus, bis auf Tommy, werden aus dem Spiel genommen, also sie werden getötet. Und das ist super nebensächlich. Das ist wirklich in einem Blink and you miss it Moment. Also wo die erschossen werden, erstochen werden oder was auch immer. Und die Geschehnisse in dem Moment so schnell sind, dass der Tod dieser Figur keinerlei Tragweite hat. Jetzt zum Beispiel, als Jesse erschossen wird bei der Konfrontation, auf die wir später zu sprechen kommen, wird er fast schon er wird beim Rausgehen fast schon nebensächlich erschossen und dann geht es schon weiter in den Dialog zwischen Abby, Ellie und Tommy, wo ich einfach denke, da wurde gerade einer erschossen, der eigentlich eine wichtige Figur sein sollte. Könnte dem wenigstens keine Ahnung, 5 Sekunden mal geben, um es irgendwie mal sitzen zu lassen, um irgendwie mal ein bisschen Emotionen mit reinzubringen. Und das wird auch bei so vielen anderen Charakteren, wie jetzt zum Beispiel Manny, der auch in Abbys Storyline fast schon nebensächlich erschossen wird, oder Mel und Owen, die halt auch einfach ganz normal erstochen und erschossen werden und dann so nach 5 Sekunden ist dann so, okay, Szeneriewechsel. Wo ich mir denke, hier ist ein eindeutiges Pacing-Problem zu sehen, weil einfach sich nicht gedacht wurde, okay, wir könnten diese Tode, diese Charaktere emotionaler inszenieren und stattdessen wurde eben schon gleich auf die nächste Szene gesetzt, wo halt einfach nur 5 Sekunden Stille einfach geholfen hätten. Weil The Last of Us, der erste und der zweite, deren besten Momente kommen aus der Ruhe heraus. Also allein schon diese stillen, ruhigen, emotionalen Momente, die tragen einen Großteil des Spiels. The Last of Us ist kein Action-Shooter. Es braucht nicht Explosionen und Gegnermassen, damit es irgendwie wirkt, sondern es ist halt einfach diese Nähe zu den Charakteren, die es hat, die The Last of Us hat so brillieren lassen. Und wo hier halt gezeigt wird, okay, bis auf 2 Charaktere sind eigentlich nur Kanonenfutter da zu sehen. Da ist einfach irgendwie fast schon gesichtslose Charaktere, die einem entgegengeworfen werden. Und deswegen halt kommen wir jetzt mal zum anderen Protagonisten zu sprechen, Abby. Und zwar, Abby soll eigentlich das Feindbild in dem Spiel darstellen. Man kann nicht Antagonist sagen, weil sie eben die zweite Protagonistin ist. Und zwar durch die Szene am Anfang, wo sie Joel umbringt, hätte man eigentlich es schaffen können, ihr so eine starke emotionale, soll man sagen, einfach es schaffen können, so eine emotionale Tragweite zu geben für die Spieler, dass sie ein Feindbild haben, das sie auch hassen können. Weil das ist ja ein Antagonist, ein Feindbild soll Emotionen beim Spieler hervorrufen, weswegen man dieser Person hinterhergeht, eben um sie zu besiegen. So in den klassischen JRPGs ist halt einfach so, dieser Charakter hat was Schlechtes getan und ich will ihn zur Rechenschaft ziehen. Das ist eigentlich so der Plot zusammengebrochen von den meisten Rollenspielen. Aber es ist halt die Sache. Abby taucht in der Storyline von Ellie zweimal auf. Das ist am Anfang und am Ende. Bis dahin taucht sie kein einziges Mal auf. Also wie soll es da möglich sein, ein Feindbild zu etablieren, das nicht auftaucht? Bis dahin ist halt einfach in Ellies Storyline, sie sucht Ellie auf einer nicht erklärten Motivation heraus, einfach weil sie jemanden umgebracht hat. Und ich betone jemanden, man weiß nicht warum. Das Spiel erklärt ja eigentlich nicht, warum es so schlimm ist, dass Joel umgebracht wurde. Und in den meisten Fällen ist es einfach nur so, okay, Abby könnte da sein, Abby ist hier, Abby muss dort sein, ich will Abby finden. Abby ist aber nicht da. Deswegen ist halt einfach schwer, ein Feindbild zu etablieren, was nicht da ist. Aber sobald das Spiel wechselt auf Abby, gibt es ihr natürlich erstmal eine größere Motivation für ihre Taten, als sie Ellie gegeben haben. Weil das Spiel zeigt dann, Abby hat Joel umgebracht, weil er quasi ihren Vater umgebracht hat. So, wo ich mir denke, ja, jetzt hat das Spiel endlich mal geschafft, eine Legitimation und vor allem eine Motivation für einen Charakter und deren Handlung zu geben. So, das ist richtig. Aber vor allem ist die Sache, das Feindbild wird dabei nicht gelöst, sondern zur Gleichgültigkeit getrieben einfach. Denn das Spiel will einfach Abby anscheinend nicht schlecht dastehen lassen, sondern das Spiel will einfach will Abby vermenschlichen. Also quasi, anstatt dass man dieses Momentum nimmt, dass man so einen Charakter, der etwas so Schlimmes getan hat, wie eben Joel umbringen, also den Protagonisten des ersten Titels, den viele lieb gewonnen haben, und dann irgendwie sagt, okay, wir machen aus ihr noch einen schlimmeren Charakter, wie sie, keine Ahnung, Kinder umbringt oder Hunde umbringt oder jetzt irgendwie einfach ein komplettes Arschloch ist, versucht man aus ihr eine zweite Ellie zu machen. Wo man sagt, hier versuchen wir jetzt einen weiteren Protagonisten herzustellen, den ihr mögen könnt. Und dabei schafft es das Spiel, dieses Bild von Abby, das negativ konnotiert ist, wo man es ins Positive schieben will, einfach so ins Neutrale zu schieben. Also im Sinne von, okay, wir haben minus 10 und wir wollen eigentlich auf plus 10 bringen, aber wir schaffen es nur auf 0 zu bringen. Und dann ist irgendwann einfach so, ja, Abby, du hast was Schlimmes getan, aber irgendwie ist mir mittlerweile deine gesamte Story egal. Das hört sich komisch an, aber leider ist es so, weil viele Teile der Story von The Last of Us Part 2 sind leer. Also sie haben wenig Inhalt. Und das muss ich ein bisschen besser erklären. Und zwar, wie gesagt, das wisst ihr, es gibt zwei Storystränge und einen Epilog. Der erste Storystrang von Ellie ist sehr leer, weil der Großteil ihrer Handlung ist es, Tommy nachzujagen eigentlich. Also gewissermaßen unbewusst sie nachzujagen. Sie geht an einen Punkt, wo sie sich erhofft, einen der Kumpanen zu finden, der Abby geholfen hat, Joel umzubringen, und findet nur heraus, okay, Tommy war schon hier. Gehen wir zum nächsten Punkt über. Dann dort, okay, Tommy war auch schon hier. Und hat die Person schon umgebracht. Bis dann irgendwann quasi im Krankenhaus ankommt und Ellie zum ersten Mal selber was machen darf. Und dann geht es eigentlich auch schon, okay, Krankenhaus, da wird sie so ein bisschen psychopathisch veranlagt. Oder da wird sie, was macht sie? Sie schlägt ja quasi die Nora zu Tode, um sie zu foltern, also sie foltert sie, damit sie anfängt zu reden. Eben. Wo da, okay, jetzt ist endlich mal etwas charaktergetrieben, eine Sache. Weil bis dahin, also ein Plotpunkt ist charaktergetrieben, vom Charakter Ellie wurde er aus initiiert. Davor war alles handlungsgetrieben. Also wir gehen zu Punkt A. Punkt A ist anscheinend schon leergefegt. Gehen wir zu Punkt B über. Das heißt, im Grunde läuft man nur den eingeschlagenen Pfad vom Tommy nach bis kurz vor Ende. Weil nach dem Krankenhaus kommt ja schon das Aquarium und dann ist eigentlich Ellies Story schon zu Ende. Und dieser Teil, wo nur Ellie fungiert, ohne Tommy, ist zu kurz. So, weil davor ist es immer nur so, wir müssen an diesen einen Punkt kommen, wo eine der Personen sich befindet, um sie zu töten oder irgendwie zu befragen oder Informationen zu holen. Also man läuft einem Ziel hinterher. Man läuft einer Aufgabe hinterher, einem Punkt, der ganz am Ende steht und der Weg dahin ist einfach nur, entweder ist eigentlich freigeräumt von Tommy, wo ist ja, er wurde von Tommy freigeräumt, um sozusagen, sorry für den Versprecher, wo einfach sehr wenig davon ist, das von Ellie auskommt. Wenn man jetzt einmal vergleicht mit Last of Us 1, war es ja, dass Joel und Ellie immer an einen Punkt angekommen sind von den vier Kapiteln und das Spiel einem suggeriert hat, am Ende dieses Punktes könnte es schon zu Ende sein. Das Spiel hat einem immer Hoffnung gegeben, dass man dort auf das Happy End trifft, also auf die Fireflies, die im Krankenhaus sind. Aber das Spiel hat es dann am Ende einen immer genommen und gesagt, okay, da war es nicht, hier findest du es vielleicht was, aber hat es in einer anderen Form verpackt. Und The Last of Us Part 2 ist immer so, hier ist ein Teil davon, aber er ist nicht mehr da, weil Tommy schon da war. Er ist nicht mehr dann der nächste, auch nicht mehr da, Tommy war schon da, oder hier ist nichts mehr. Und deswegen einfach, es nimmt einem so ein bisschen die Tragweite und so die Gründe raus, warum man immer weitergeht. Vor allem irgendwie so den Impact. So, man hätte das so toll inszenieren können, irgendwie. Man kommt an einen Punkt an und einen Plot-Twist meinetwegen mit reinbringen oder ein Reveal oder so. Diese emotionalen Momente einfach, diese Höhepunkte bleiben aus innerhalb der Story von Ellie. Aber dann kommt halt Abby, wo ich mir denke, ich kann den Ansatz verstehen und ich finde den eigentlich sogar gut, dass man sagt, man lässt von dem angeblichen Protagonisten dann, von dem angeblichen Antagonisten dann die Rolle einnehmen und ihre Sicht der ganzen Ereignisse spielen. Das Blöde ist, das Spiel hat irgendwie einen Timeline-Fehler, wenn man so will, eigentlich. Weil erstmal die Story von Ellie hat eigentlich nur Relevanz in der Story von Abby in den letzten 2 Minuten. Das heißt, im Grunde erzählt das Spiel ihr eine komplett neue Geschichte, die wenig Bezug zu dem bisher Gespielten hatten. Also im Grunde, man spielt Ellie's Story, hört an einem sehr hohen und dramatischen Punkt auf, was ich auch gut finde, weil dann denke ich mir so, okay, ich will endlich wissen, wie es ausgeht. Und dann anstatt irgendwie darauf hinzuarbeiten, gibt das Spiel einem eigentlich nur Füllmaterial. So, es arbeitet nicht darauf hin, irgendwie nicht diese Gründe zu nennen, nicht irgendwie so Punkte zu setzen, irgendwie Verbindung zu setzen, sondern eigentlich im Grunde ist das alles, was von Abbys Story auf das von Ellies irgendwie hinüberschwappt oder hinzuarbeitet, passiert in den letzten 2 Minuten, als sie zurück ins Aquarium kommt und Owen und Mel tot findet. Und ab da denkt sich, fuck, hier war wer, ich bring die mal um. So, wo ich mir denke, okay, alles davor hatte keinerlei Relevanz zur Story. Weil wenn man so eine duale Narrative aufbaut, dann muss man immer wieder Verbindungen setzen. Weil diese müssen eigentlich parallel laufen und immer wieder sich zuspielen. In diesem Fall von Last of Us Part 2, war es eigentlich, dass sie eigentlich parallel laufen, unabhängig voneinander, und am Ende es eine einzige Verbindung gibt. Wo ich mir denke, das ist enttäuschend, weil man hätte so viel mehr da rausholen können. Irgendwie, wie sie mitbekommt, dass andere von denen gestorben ist. Weil es gibt ja, sie ist ja quasi im Krankenhaus, wo Nora noch am Leben ist. Und später geht man, oder davor geht man mit Ellie ins Krankenhaus, wo man eben Nora umbringt. Wo ich mir denke, okay, davon hätte es auch mehr geben können. Oder irgendwie mal ein paar Gedanken oder ein paar Dialoge oder Monologe, die davon sprechen, wie sie Joel umgebracht oder Ellie irgendwie hat am Leben lassen. Aber eine andere Sache ist in der Story von Abby, das ist ihre Motivation. Wie gesagt, die Motivation, dass sie Joel umgebracht hat, ist klar. Und die wurde auch etabliert und ich finde ja auch gut inszeniert, aber die ist halt schon abgeschlossen. Die Motivation, dass sie eben sich auf diese neue Reise begibt, wird so nebensächlich erklärt und vor allem nicht begründet. Sie begibt sich auf die Suche nach dem Charakter Owen. Und das wird in 2 Sätzen irgendwie erklärt, weil er angeblich einen Kameraden umgebracht hat. So, und sie herausfinden will, was es mit ihm auf sich hat, ob er das wirklich getan hat. Und vor allem dann irgendwie, weil sie anscheinend Gefühle hat, wie es ja am Anfang gleich, als man sie spielt, so ein bisschen etabliert wird, so im Subtext. Eben. Und dann ist die Sache, diese 2, 3 Sätze sollen der gesamte Anstoß dafür sein, dass man jetzt das alles auf sich nimmt. Dass man irgendwie charakterunspezifische Aktionen von ihr sieht, eben, dass sie quasi ihre eigene Fraktion betrügt und hintergeht oder verlässt sogar. Oder eben das alles auf sich nimmt. Aber das Schlimme ist einfach, dass wenn man merkt, sie macht das alles für Owen, vor allem weil sie auch Gefühle für ihn hat, und dann in Rückblicken und Szenen mit Owen dann sieht, der Charakter Owen ist unsympathisch. Er ist halt einfach ein Arschloch, muss man sagen. Er ist quasi so das Trope, so das Stereotyp von in einem Highschool-Film der Sportler, der die anderen Leute mobbt und verprügelt und scheiße behandelt, einfach weil er denkt, er ist der Top-Sportler. So, das ist die Charaktereigenschaft von ihm anscheinend. Und dann soll man sagen, der Typ ist jetzt der Grund, warum ich das alles mache, so. Da könnte es so viel mehr geben und ich muss das alles irgendwie für ein Arschloch hinnehmen, So, und sie gibt sich die ganze Scheiße wegen dem Arschloch. So, wo ich mir denke, darauf hätte ich selber keine Lust. So, da will ich selber eigentlich nichts machen. So, und dann trotzdem sagt das Spiel so, nope, der Charakter will unbedingt für dieses Arschloch da das alles auf sich nehmen und deswegen musst du das jetzt alles machen. So, und da ist halt so viel verschenkt worden, vor allem auch so viel Erklärung einfach so, weil da hätte man irgendwie einbauen können, okay, warum will sie das eigentlich alles so machen? Warum ist ihr Owen so wichtig? Warum hätte sie ihn nicht einfach umbringen können? Weil er ist ja anscheinend ein Deserteur und hat einen Kollegen von sich umgebracht. So hätte doch sagen können, okay, ich finde ihn und töte ihn. Aber vor allem ist die Sache, zwischendrin trifft ja Abby auf die Charaktere Lara und, nein, Lev und Nara. Und das alles fühlt sich wie eine Filler-Arc von einem Anime an. Also, dass man sagt, okay, wir müssen irgendwie Zeit strecken, führen wir hier mal zwei Charaktere ein und lass mal deren Storyline erklären. Wie jetzt zum Beispiel, dass die Frau davon, die Schwester, große Schwester, eben irgendwie ihr Arm ja gebrochen wurde und dann irgendwie Komplikationen hat und sagt, okay, um ihr zu helfen, musst du mal ins Krankenhaus gehen und da irgendwie da Medikamente klauen und irgendwie so finden. Da muss man irgendwie einen riesigen Weg auf sich nehmen, wo ich mir denke, das hätte man alles abkürzen können, weil es nicht sonderlich viel Story-Inhalt hatte, sondern hier hat man irgendwie zwei, drei neue Gebiete gegeben, um irgendwie die Zeit zu strecken. Wo ich mir denke, da ist so viel Leerlauf irgendwie und ja, es gab ein paar schöne Set-Pieces, aber storytechnisch hat sich alles so leer angefühlt, dass ich nicht wirklich Lust hatte, das zu machen. Wo ich mir gedacht habe, ich könnte jetzt eigentlich auch was anderes spielen oder ich könnte was anderes machen. Warum soll ich das jetzt auf mich nehmen? Nur weil einfach ein Charakter verletzt ist. Und da hätte man einfach, da ist halt einfach so die Enttäuschung groß, weil ich mir denke, so viel Potenzial wurde jetzt verschenkt. Sei es jetzt irgendwie in der Inszenierung von Owen oder warum Abby das alles macht oder einfach, warum muss ich gerade eine Filler-Arc auf mich nehmen, ein ganzes Füllkapitel, nur um irgendwie Medikamente und ein Skalpell irgendwie zu holen. Wo es inklusive noch den schlecht einen der schlechtesten designten Bosskämpfe gibt, den ich in den Jahren gespielt habe mit dem, wie heißt der, Rattenkönig. Wo ich mir halt auch denke, dass wir sind Besseres von Naughty Dog gewöhnt. Wo ich mir denke, da hättet ihr auch einfach sagen können, okay, wir kürzen das Spiel in dem Abschnitt um 5 Stunden und hätten vielleicht was anderes machen können. Oder halt, wir kürzen es nur um 5 Stunden, machen es dafür tighter und dafür halt auch besser. Aber stattdessen hat man sich gesagt, so, nope, wir in der Exposition lassen wir mal sehr vieles aus. Nicht irgendwie, wir erklären Charaktere und deren Motivation, deren Beziehung nicht. Aber dafür halt musst du das trotzdem auf dich nehmen. Und dann kommt es halt zum Schluss erstmal. Also, Abby findet heraus, dass Owen und Mel eben getötet worden sind. Und dann kommen diese 2 Minuten, wo sie eben auf Ellie sich auf die Suche macht und sie findet. Dann kommt diese Konfrontation mit Ellie. Und da finde ich, hat es das Spiel seit langer Zeit zum ersten Mal geschafft, Emotionen hervorzurufen. Weil man muss als Abby gegen Ellie kämpfen. Also ein Charakter, den man eindeutig nicht mag, sei es jetzt aufgrund von irgendwelchen schlechten Gefühlen, Hass, weil sie Joel umgebracht hat, oder in den meisten Fällen Gleichgültigkeit, weil Abby langweilig wurde aufgrund dieser fehlgeschlagenen Vermenschlichung und Inszenierung. Und dann gegen einen Charakter kämpfen muss, Ellie, den man eigentlich mag, den man lieb gewonnen hat, wo man sagt, okay, ich fühle mich schlecht, dass ich das machen muss, dass ich einen Charakter, den ich lieb gewonnen habe, jetzt verletzen muss, wo ich sage, okay, die Intention verstehe ich und finde ich auch gut, dass man eben fast schon ein schlechtes Gefühl in dem Spieler hervorruft und dass man es endlich mal wieder schafft, irgendwie Gefühle hervorzurufen nach einer Weile. Aber das ist die Sache. Auch da wieder gibt es enttäuschende Pacing-Probleme. Diese Konfrontation endet im Grunde, dass Abby die Oberhand gewinnt und Dina umbringen will und quasi Lev so vermittelt so, ey, bring sie bitte nicht um, sie ist schwanger. Und dann sagt Abby nur, ich will dich nie wiedersehen. Und dann ist die Szene vorbei. Wo ich mir denke, keine Ahnung, hättet ihr nicht irgendwie mehr machen können, einen Dialog starten können oder was weiß ich, vielleicht zeigen können, wie meinetwegen Ellie zur bewusstlosen Dina kriecht und ihr aufhelfen will. Aber stattdessen ist halt mehr so, wo Abby sagt, ich will dich nie wiedersehen in dem Sinne. Und dann ist es vorbei. Wo ich mir denke, wenigstens 5 Sekunden, 10 Sekunden einfach nichts, also einfach die Szene noch hatte auslaufen lassen, aber stattdessen halt wird so schnell gewechselt, dass einfach die Emotionen haben nicht wirken können. Und dann kommen wir zum Epilog. Und der hat mir eigentlich gefallen davon, wenn es halt nicht dieser enttäuschende Aufbau und diese enttäuschende Auflösung gegeben hätte. Weil wir müssen uns wieder in Sinn rufen, genau zu dieser Konfrontation endet die Story von Ellie. Und man muss dann 10, 15 Stunden Abby spielen, um dann quasi diese Konfrontation aufzulösen und hat dann sowas schlecht abgewickeltes, so enttäuschendes und schnelles, dass ich mir denke, dafür habe ich jetzt 15 Stunden lang das alles auf mich genommen und das ist die Auflösung. Das ist einfach, wenn man einen Cliffhanger setzt, aber es nicht schafft, ihn gut aufzulösen. Und dann kam eben der Epilog, der mir sehr gefallen hat. Eben Ellie, Dina und ihr Sohn JJ auf der Farm. Und ich denke mir, okay, das hätte jetzt wie Uncharted 4 ein tolles Ende werden können. Wo man sagt, okay, jetzt haben die noch nach den ganzen Ereignissen ein gutes Leben, knapp ein Jahr danach. Aber trotzdem sieht man eben, dass eben Ellie eine posttraumatische Belastungsstörung hat. Und wo ich mir denke, das ist gut, das gefällt mir. Also jetzt nicht im Sinne von dem Zwischenmenschlichen, sondern die Inszenierung davon. Einfach der narrative Inhalt. Ellie hat eben ein Traumata von dem Mord an Joel und sieht und hört einfach noch diese Szene davon, wie er getötet wurde. Und ich denke mir, davon hätte es im Hauptspiel viel mehr geben sollen. Weil ich meine, es gibt ja Momente, wo sie quasi in dem Theater ist und sich hinlegt oder mal kurz zur Ruhe kommt und da hätte man das einbauen können. Eben. Da hätte man das irgendwie nutzen können, um ihr noch so noch mehr Motivation zu geben und ein Mittel oder ein Weg hätte geben können, eben diese Motivation weiter voranbringen zu können oder zu erzählen können. Deswegen, es hätte viel besser gepasst in dem Hauptspiel, um einfach dem Ganzen mehr Tragweite zu geben. Und in dem Epilog fühlt es sich an, okay, eigentlich hätten wir es hier beenden können, aber wir gehen nochmal zurück, wo ich mir denke, man hätte in der Zeit irgendwie damit abschließen können. So, das ist wie bei Avengers Endgame. Der fängt ja 5 Jahre nach dem Ende von Infinity War an, als die Hälfte alles Lebens ausgelöscht wurde. Wo ich mir denke, das alles ist 5 Jahre her. Ihr hättet drüber hinwegkommen können. Und ja, der Inhalt des Films ist, dass ihr nicht drüber hinweggekommen seid. Deal with it. So, da darf man jetzt kein Verständnis mehr erwarten. Nach 5 Jahren ist es eigentlich einem scheißegal. So. Und da ist halt einfach, okay, sie benutzen jetzt dieses Posttraumata, das sie nicht abgeschlossen hat, was auch beim Spieler eigentlich vorhanden ist, aber aus anderen Gründen, dass da kein Abschluss gefunden wurde, um sich nochmal auf die Jagd nach Abby zu begeben. Die Sache ist aber, dieser Epilog fühlt sich auch wieder gestreckt und enttäuschend an. Weil zum einen, es gibt eine neue Szenerie, die Farm, die ich wirklich schön finde und auch einfach so einen ruhigen Moment hatte, wie jetzt in Uncharted 4. Ich finde dieses Kapitel, wo man quasi Nathan spielt in seinem Haus und einfach so ganz normal läuft und den Alltag irgendwie da erlebt, den mochte ich, weil da die Charaktere näher gebracht wurden. So einfach außerhalb ihres Spielelements eigentlich, was in Uncharted eben das Schießen, Klettern ist, da einfach so ganz normal der Charakter nahe gebracht wird. Aber dann eben, Ellie begibt sich auf die Reise nach Kalifornien und Santa Fe, was es war, oder Santa Cruz, sorry, ich weiß leider nicht mehr. Und da ist es so, dass eine neue Gegnerfraktion eben etabliert wird. Die Sache ist, die wird nur hingestellt, aber nicht erklärt so. Weil deren Motivation ist einfach, sie sind böse, weil sie böse sein wollen. Warum entführen sie Menschen eben? Warum stellen sie da Fallen auf? Warum töten sie die? Da war es wenigstens so, okay, die Scars und die Seraphites, die wurden ja wenigstens sehr stark im Spiel präsentiert. Diese Scars, dieser Kult hat wenigstens eine Motivation bekommen und aufgrund dieses Konzept eines Kults konnte man deren Motivation auch verstehen, sagen, okay, ich verstehe die, warum die ganze Scheiße machen. Die andere Sache, die Washington Liberation Front, die also auch einen sehr großen Teil des Spieles und der Handlung eigentlich einnimmt, die wird nicht wirklich erklärt. Die wird auch nur so hingestellt, als gegeben muss man die annehmen. So, warum wollen sie Washington befreien irgendwie oder gegen Washington schützen? So, gegen was sind sie? Für was stehen sie ein? Warum machen sie das, was sie machen? Das wird nicht erklärt. Und so ist das auch bei der neuen Fraktion, die am Ende etabliert wird. So, warum machen sie das, was sie da machen wollen? Eben. Und deswegen fühlt sich halt dieser Weg zu denen mit Ellie an und dieses Level, diesen Dungeon eigentlich, den man werden so will, den man mit ihr spielen muss, so, ja, okay, ich muss ja eigentlich nur ein paar Menschen umbringen, um ans Ende zu kommen, aber nicht wirklich eine emotionale Tragweite oder einen narrativen Mehrwert hat das nicht, eben, wo ich mir denke, ich spiele das hier nur weil des Spieles halb, aber nicht aufgrund der Story. Die ja eigentlich ein sehr großer Stellenwert in The Last of Us Part 2 ist. Und dann kommen wir halt zum Ende. Das, ich glaube, mit einem der enttäuschendsten Parts und Aspekte des Spiels ist. Denn zum einen kommt es dann zum Kampf Abby gegen Ellie, wo man dieses Mal als Ellie spielen darf. So also quasi ein bisschen Redemption haben kann für den Kampf vorher und vor allem für die gesamte Story. Aber das ist die Sache, mitten im Kampf bricht Ellie einfach ab, wo sie eigentlich hätte gewinnen können. Sie ertränkt ja eigentlich, sie hält den Kopf von Abby unter Wasser und für einen Frame, für eine Sekunde, taucht nur das Bild von Joel auf, wie er da tot liegt. Und Ellie lässt ab von Abby und sagt, ich kann das nicht, geh. Und die Sache ist, das wird nicht erklärt. Das Ende überlässt zu viel der eigenen Interpretation. So, ich meine, du hast diese ganze Scheiße auf dich genommen. Und im Verlauf des Endes hast du erstmal so viel Schaden genommen. Du hast zwei Finger im Kampf abgebissen bekommen und damit auch die Fähigkeit verloren, Gitarre zu spielen, was man sieht. Und vor allem hast du deine Frau und deinen Sohn verloren, die jetzt nichts mehr mit dir zu tun haben wollen, weil du eben auf diese Reise kommst, um diese Person zu töten und das hättest schaffen können. Und aus nicht erklärten und unerfindlichen Gründen lässt du ab, wo ich mir denke, du hast das alles jetzt verloren und nicht mal das willst du machen, wo du irgendwie so lange Schaden genommen hast, ein Posttraumata erlitten hast und vor allem irgendwie so viel verloren hast. Warum hast du das jetzt getan? Erklär bitte diese Handlung irgendwie. Du hättest in einem Satz irgendwie, als sie sagt, ich kann das nicht, geh und keine Ahnung, hätte man wenigstens machen können, dass Abby fragt, wieso? Und dann hätte sagen können, Ellie, aus folgenden Gründen, aber nein. Dann ist sie still. Und dann merkt man, okay, sie hat eigentlich alles verloren. Und ich kann mir nicht erklären, warum. Wo ich mir denke, du hast gerade null wirklich so gehandelt, wie was man erwartet. Eben, man hat irgendwie erwartet, dass du es wenigstens zu Ende führst. Und dann eben halt, dann hätte man sagen können, du hast alles verloren, aber wenigstens hast du noch deine Rache bekommen. Aber nein, das Spiel überlässt zu viel der Interpretation und vor allem der Unterschied zwischen dem, was man verliert und dem, was man bekommt, ist halt so groß, dass man, und aufgrund der fehlenden Erklärung dabei dazwischen, ist halt einfach enttäuschend. Weil ich denke mir, es hätte ein böses Ende sein können, es hätte ein schlechtes Ende sein können, ein tragisches Ende. Keine Ahnung, Ellie hätte selber dabei sterben können oder so, aber dort wurde halt gesagt so, nein, wir lassen so vieles offen, so vieles unerklärt, so vieles irgendwie gegen der Erwartung oder gegen dem, was eigentlich vom Spiel erwartet wird, von den Figuren herbeigeführt wurde, dass wir einfach jetzt mittendrin eigentlich aufhören. Sodass einfach da gesagt würde, ihr bekommt nicht wirklich ein Ende, ihr bekommt keine Erklärung. Und das halt so, dass ich sagen würde, The Last of Us Part 2 hat so viele wichtige Punkte, die einfach enttäuschen. Wo man sagt, wir sind Besseres gewohnt, wir haben mehr erwartet. Eben, dass ich halt nicht wirklich sagen kann, The Last of Us Part 2 ist kein Meilenstein, kein Meisterwerk, sondern im Grunde leider enttäuschend. Das war meine Erklärung und mit dem neuen Format zwischen Euphorie und Enttäuschung. Und mit diesen Worten kann ich nur noch sagen, goodbye and good night.